Die Schriftlesung steht im Psalm 72, einige ausgewählte Verse. Gott, gib dein Gericht dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, dass er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden rette. Lass die Berge Frieden bringen für das Volk und die Hügel Gerechtigkeit. Die Könige von Tarsis und auf den Inseln sollen Geschenke bringen. Die Könige aus Saba und Sheba sollen Gaben senden. Alle Könige sollen vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Er wird gnädig sein den Geringen und Armen, und den Armen wird er helfen. Er wird sie aus Bedrückung und Frevel erlösen, und ihr Blut ist wertgeachtet vor ihm. Er soll leben, und man soll ihm geben vom Gold aus Saba, man soll immer da für ihn beten und ihn täglich segnen. Gelobt sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich, und alle Lande sollen seiner Ehre voll werden. Amen, Amen. Wort des lebendigen Gottes. So, heute haben wir den ganz klassischen Text zum Epiphaniasfest. Die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland, hier in einer etwas moderneren Übersetzung. Matthäus 2. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ihre Frage versetzte Herodes in große Unruhe und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Er berief eine Versammlung der obersten Priester und Schriftgelehrten ein. Wo soll denn der Christus nach Aussage der Propheten zur Welt kommen? Fragte er sie. In Bethlehem, sagten sie, denn der Prophet hat geschrieben: O Bethlehem in Judäa, du bist alles andere als ein unbedeutendes Dorf, denn ein Herrscher wird aus dir hervorgehen, der wie ein Hirte mein Volk Israel führen wird. Daraufhin sandte Herodes eine geheime Botschaft an die Sterndeuter und bat sie zu sich. Bei dieser Zusammenkunft erfuhr er den genauen Zeitpunkt, an dem sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Er sagte zu ihnen: Geht nach Bethlehem und sucht das Kind. Wenn ihr es gefunden habt, kommt wieder her und erzählt es mir, damit auch ich hingehen kann, um es anzubeten. Nach diesem Gespräch machten die Sterndeuter sich auf den Weg. Wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihnen voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Als es Zeit war, wieder aufzubrechen, zogen sie jedoch auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurück, denn Gott hatte sie in einem Traum davor gewarnt, zu Herodes zurückzukehren. Wenn wir uns einem Bibeltext nähern wollen, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist so eher dieser persönlich-subjektive Zugang. Man lässt einen Text einfach auf sich wirken, beleuchtet ihn sozusagen mit seinen Gedanken, Gefühlen, mit seinen eigenen Lebenserfahrungen. Die andere Möglichkeit ist, man dringt in den Text selbst ein, mit Hilfe einer Auslegung oder einer Bibel mit Anmerkungen, eines Kommentars, einer Bibellesehilfe. Oder man kann auch einen Text beleuchten, indem man andere Texte zu Hilfe nimmt. Und das will ich heute einmal tun, unseren Text Beleuchten von Stellen aus dem Alten Testament, die da so im Hintergrund unserer Geschichte stehen. Und hierfür möchte ich sozusagen, ich habe mal so Holzkerzen mitgebracht, und für jede der vier Kerzen steht also für einen alttestamentlichen Text, der so ein wenig unsere Geschichte erleuchten möchte. Ein Stern ist aufgegangen. Das erinnert an eine Stelle aus dem vierten Buch Mose 24. Das Volk Israel zieht durch die Wüste und kommt ins Gebiet der Moabiter. Und deren König Balak fürchtet sich vor diesem Volk. Und er engagiert einen Seher, einen Zauberer namens Bileam, und der soll das Volk verfluchen. Doch Gott erlaubt es dem Bileam nicht, stattdessen muss er das Volk segnen, dreimal sogar. Und Balak ist entsprechend sauer, Auftrag nicht ausgeführt. Bileam reagiert mit einer Verheißung, dass Gott noch Großes mit dem Volk vorhat. Er sagt, es wird ein Stern aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wird unterwerfen seine Feinde. Also dieser aufgehende Stern, ein Hinweis auf eine Rettergestalt. Man hat es später auf den Messias gedeutet. Und mit dieser Retter ist in unserer Geschichte stark mit dem Segen Gottes verbunden. Bileam segnet im Auftrag Gottes das Volk. Und die Weisen damals und wir heute werden mit und durch Jesus gesegnet. Zugleich ist dieser Retter auch kein Wohlfühl-Messias. Wer wie dieser Balak Böses plant, den wird dieser Messias zur Rechenschaft ziehen. Unser kleines Licht ist also ein Hoffnungslicht für alle Opfer, die Opfer sind, Opfer geworden sind von anderen Menschen. Aber dieses Hoffnungslicht ist zugleich ein Segenslicht. Ist ja immer schwierig, wie kann man Segen verstehen? Oder mir ist jetzt mal so dieses Bild gekommen, man kann den Segen so verstehen wie so eine warme Jacke oder wie so ein Mantel. Das braucht man ja gerade im Winter zurzeit. Der Segen also etwas, was uns umhüllt, was auch ständig dabei ist, solange wir jetzt nicht gerade im warmen Zuhause sitzen, haben wir diesen Segen immer dabei. Er umgibt uns, er wärmt uns. Aber der Segen ist auch nichts Magisches. Auch mit einem Mantel kann man einen Unfall haben oder krank werden. Aber dennoch, Gott ist mit seinem Segen da, sowohl auf den grünen Auen des Lebens als auch in den finsteren Tälern. Also wenn Sie immer mal wieder das sichere Zuhause verlassen und eine Jacke anziehen, können Sie ja mal dran denken, ja, ich bin ein gesegneter Mensch durch Gott. Und da muss man auch gar keine Gründe für angeben, warum ich jetzt gesegnet bin, was ich jetzt wieder alles Tolles vorweisen kann. Sondern so ist das eben. Ich bin gesegnet durch Gott. Warum? Wenn wir doch fragen, warum, dann liegt es nicht an mir, sondern weil er für mich und für dich den Retter Jesus gesandt hat. Ja, und vielleicht gelingt es uns ja auch mal, wenn wir so in diesen Segensmantel geschützt eingehüllt sind, uns auch mal zu überwinden und vor anderen Menschen auch unseren Glauben zu bezeugen. Also, das erste Licht, ein Hoffnungslicht für die, die Opfer geworden sind, und ein Segenslicht, das uns einhüllt, egal wo wir sind, egal was kommt. Dass der Segen Gottes sich auch in einem gesegneten irdischen Leben zeigen kann, das wissen wir. Ich hoffe, Sie alle haben irgendwie, wo Sie sagen können, in meinem Leben, da ist mir Gutes widerfahren. Und das ist auch gut biblisch. Aber es muss auch nicht so sein. Während viele ja sagen, ja, das Leid in der Welt zeigt doch, dass es einen guten Gott nicht geben kann, einen lieben Gott, so möchte ich doch auf einen anderen Aspekt hinweisen. Die meisten Christen am Anfang in der Urgemeinde kamen aus der Unterschicht. Es waren Menschen, die besonders viel Leid erlebt haben und erleben mussten. Teilweise Sklaven, die überhaupt keine Rechte hatten. Und ich denke, die meisten Christen auch heute sind arme Menschen. Und erstaunlicherweise, gerade in den armen Ländern wachsen die christlichen Gemeinden. Und in den Ländern, wo es einem relativ gut geht, da wachsen sie nicht. Da schrumpfen sie, wie in unserem Land. Also dieses Argument, dass Leid eigentlich dem Glauben an Gott widerspricht, in der Realität sieht es ganz anders aus. Damit bin ich beim zweiten Licht. Psalm 72, den wir gerade in der Schriftlesung gehört haben. Von einem gerechten König ist da die Rede. Zudem kommen alle anderen Könige. Sie fallen vor ihm nieder. Alle Völker dienen ihm, bringen Geschenke. Psalm 22 ist möglicherweise ein Grund, warum im Laufe der Jahrhunderte die Tradition entstanden ist, dass diese Weisen Könige sein sollen. Heilige drei Könige. Warum aber kommen diese Könige? Und das ist jetzt doch überraschend. Denn Könige kommen ja in der Regel nur zu anderen Königen, wenn sie unterworfen worden sind oder wenn sie sich davon irgendetwas versprechen. Aber diese hier sollen kommen, denn, heißt es in unserem Text, denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Das ist ja eigentlich die Aufgabe von jedem König und jedem Politiker, Armut und Elend zu wehren. Aber wir wissen, dass das in der Menschheitsgeschichte auch noch kein König und kein Politiker wirklich geschafft hat. Wir kriegen das nicht in den Griff. Und nun kommen sie alle von diesem Messiaskönig zu diesem Messiaskönig, weil sie hoffen und glauben, der wird es tun. Dann kann man natürlich wieder sagen, ja, aber es gibt doch immer noch so viel Armut und Elend. Aber ich will nochmals auf das andere verweisen, dass die meisten unserer Glaubensgeschwister arm sind. Und das zeigt, dass das keine leeren Worte sind, dass wir an einen Messias glauben, der für die Armen und Elenden gekommen sind. Denn viele, viele Menschen entdecken gerade in ihrer Armut, in ihrem Elend diesen König. Dass der es ist, der mich trägt. Selbst wenn meine Armut und mein Elend scheinbar kein Ende nehmen und es nicht besser wird. Aber gerade in dieser Armut und diesem Elend leuchtet die Armut und das Elend der Krippe und des Kreuzes umso heller auf. Also das zweite Licht von Psalm 72 her. Jesus als der gerechte König der Armen und Elenden. Paul Gerhardt dichtet es in seinem Weihnachtslied »Fröhlich soll mein Herze springen« so. »Die ihr arm seid und Elende, kommt herbei, füllet frei eures Glaubens Hände.« Betonung liegt auf Glaubenshände. Dieser armen König Jesus beschenkt uns nicht in erster Linie mit materiellen Dingen, sondern sein Anliegen ist es, unsere Glaubenshände zu füllen, unseren Glauben zu stärken, dass wir sagen können, ja, der ist unser unverlierbarer Schatz. Durch den haben wir einen Schatz im Himmel und der kann nicht an Wert verlieren. Den kann uns auch kein Dieb klauen. Da müssen wir uns keine Sorge machen, wie man sich vielleicht um die Altersvorsorge Sorgen macht oder wie auch immer. Den Schatz hat man. Selbst der Tod kann einen diesen Schatz nicht aus den Händen nehmen. Das zweite Licht, dieser armen König, der uns durch die Glaubensbeziehung mit ihm den größten Schatz gibt, den es überhaupt gibt, sich selbst. Ein drittes Licht. Hinter unserem Text steht auch Jesaja 60, Vers 6. Da heißt es, sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Und dieser Jesaja-Text ist wieder eine Anspielung auf eine Geschichte beim König Salomo. In 1. Könige 10 wird berichtet, dass die Königin von Saba, deswegen gibt es auch manche, die meinen, die Weisen kamen aus Saba der Gegend, das wäre das heutige Jemen. Die meisten gehen jedoch eher von Babylon, der Richtung aus. Jedenfalls in 1. Könige 10 besucht die Königin von Saba den König Salomo, bringt ihm läppische 120 Zentner Gold zum Geschenk mit. Wäre auch mal schön, wenn so ein Paket vor der Tür stehen würde. Aber vor allem möchte sie wissen, ob dieser Salomo wirklich so klug und weise ist. Und sie stellt ihm Rätselfragen. Leider wissen wir nicht, welche Rätselfragen sie ihm gestellt hat. Keine Ahnung. Man kann sich jetzt alles Mögliche ausdenken. Zuletzt beim Essen haben wir uns gefragt, wenn man einen Löffel anguckt, warum ist man einmal auf dem Kopf und wenn man rumdreht, wieder richtig rum? Keine Ahnung. Vielleicht hat sie ihn auch gefragt, wenn ich sage, ich lüge immer, habe ich dann gelogen, wenn ich das sage, aber dann habe ich ja die Wahrheit gesagt, bin ich dann noch ein Lügner, aber wenn ich dann sage, ich lüge und sage die Wahrheit, dann bin ich ein Lügner. Keine Ahnung, gibt da so nette logische Verwirrspielchen. Vielleicht hat sie ihn auch gefragt, kann ein allmächtiger Gott einen Stein schaffen, den er selbst nicht tragen kann? Wenn ja, ist er dann noch allmächtig und wenn nicht, ist er dann noch allmächtig? Aber vielleicht hat sie ihn ja auch vernünftige Dinge gefragt. Wie kann Frieden auf Erden werden? Oder wie passt das Leid und der Glaube an Gott zusammen? Was auch immer sie gefragt hat, wir wissen es nicht. Der Salomo, der weise Friedenskönig, hatte auf alles eine Antwort. Steht da drin in 1. Könige 10, da heißt es, und Salomo gab ihr Antwort auf alles. Und es war dem König nichts verborgen, was er ihr nicht hätte sagen können. Also die konnte sich jede Frage ausdenken. Salomo hatte eine Antwort. Leute gibt es ja auch bei uns manchmal. Nur überzeugt das nicht immer so richtig. Die Weisen erkennen, wenn wir auf unsere Geschichte zurückblicken, in Jesus den Weisen aller Weisen. Sie sind Astrologen und die Astrologie behauptet ja bis heute, Fragen beantworten zu können, Antworten zu geben nach dem eigenen Leben oder auch der Zukunft. Indem die Sterndeuter jedoch das Kind anbeten, bekennen sie nicht, wir als Sterndeuter haben die entscheidenden Antworten, sondern du bist die Antwort aller Antworten. Du bist die Antwort auf unsere Fragen, du bist die Lösung aller Rätsel. Und dies ist das dritte Licht. Dieser Messias, König der Armen und Elenden, der möchte auch, dass diese seltsamen Fragen, warum gibt es das überhaupt, Armut, Elend, warum eigentlich? Diese Frage soll nicht ewig unbeantwortet bleiben. Diese ganzen Rätsel, die wir alle kennen, warum gab es so schreckliche Weltkriege in unserem Land? Warum jetzt diese Pandemie? Und Sie alle haben vielleicht auch persönliche Dinge in Ihrem Leben, warum musste das passieren? Manchmal erwächst aus dem Bösen oder Schlechten auch Gutes und trotzdem bleibt das Geschehen selber rätselhaft. Also ein drittes Licht. Unsere Rätsel sind gerade bei dem besten Rätsellöser bestens aufgehoben. Und durch Kreuz und Auferstehung hat er auch einen Schlüssel oder einen universalen Lösungsweg gefunden, mit dem einmal alle Rätsel gelöst sein werden. Das dürfen wir glauben. Und wann wird das sein, dass alle Rätsel gelöst sein werden? Wäre ja schön, wenn das mal bald so wäre. Die Rätsel unseres Lebens ziehen uns ja immer wieder nach unten. Wir kennen alle solche Tiefpunkte des Lebens. Nun haben die Weisen sicherlich, ohne es zu wissen, Jesus Hochzeitsgeschenke gemacht. Warum Hochzeitsgeschenke für ein Baby? Ja, denn dieser Jesus ist gekommen, um eine große Hochzeit vorzubereiten. Er will heiraten. Ja, wer ist denn die Glückliche, kann man fragen. Ja, nun, Jesus ist nicht streng monogam. Er will dich und er will dich und mich heiraten, obwohl ich ja eigentlich ein Mann bin. In Hohelied 3, Vers 6, ein weiterer Text, der hinter unserem Predigttext steht, da heißt es, wer kommt herauf aus der Wüste, umgeben von Rauchsäulen aus Weihrauch und Myrrhe? Und der Autor des Hohelieds beschreibt hier einen Hochzeitszug. Der Bräutigam naht sich und da wurden halt kräftige Wolken. Heute wird man Feuerwerk machen, damals hat man halt Weihrauch und Myrrhe verblasen. Mit dem Kommen von Jesus kommt der göttliche Bräutigam. Das ist dieses vierte Licht. Und der Bräutigam, der steht sozusagen mit uns vor dem Altar und fragt, willst du? Willst du mit mir gehen? Willst du meine Braut sein? Der Tod wird uns nicht scheiden, nein. Deine Unvollkommenheit und deine fehlende Schönheit ist für mich kein Trennungsgrund. Deine Lieblosigkeit wird durch meine Liebe aufgewogen. Und ich möchte dich meinem Vater vorstellen, der im Himmel in einem Zelt wohnt. Dort sitzt er und wischt eine Träne nach der anderen ab. Das ist ein großes Geschäft. Denn nach dieser Hochzeit wird es kein Leid mehr geben, kein Geschrei, keinen Tod mehr. Willst du mit mir gehen? Willst du meine Braut sein? Tja, was antworten wir? Hoffentlich lassen wir ihn nicht vor dem Traualtar stehen. Denn mit ihm zusammen kann und wird unser Leben hell werden. Amen. Auf Seele, auf und säume nicht. Es ist das Lied 73.